Zur 39. Ausgabe von Literamur begrüßt Sie Sigrid Brinkmann. Aufgenommen habe ich die Folge im Südwesten von Berlin am Wannsee in der Colomierstraße 3 im Garten der Villa Liebermann, die 2006 von einer Gruppe engagierter Bürger in ein Museum verwandelt wurde. 1909 hatte der Maler Max Liebermann das lange, schmale Wassergrundstück am Wannsee erworben, ein großes Haus bauen und einen sogenannten Reformgarten anlegen lassen. Er nutzte die Villa hauptsächlich als Sommerwohnsitz. Zu Hause war er mitten in Berlin am Pariser Platz. Über 200 Bilder entstanden in seiner Villa. Früher wohnten Verleger, Ärzte, Fabrikbesitzer und Abgeordnete in der Nachbarschaft. Heute haben Ruder- und Seglervereine, Wasserskiclubs, Schulen und medizinische Einrichtungen dort ihren Sitz. Auch das Haus der Wannsee-Konferenz, in der 1942 die Vernichtung der europäischen Juden beschlossen wurde, liegt fußläufig zur Villa. Max Liebermann, Mitbegründer und Vorstand der Berliner Sezession und bis 1933 Präsident der Preußischen Akademie der Künste, starb 1935. Seine Witwe Martha wurde von den Nationalsozialisten gezwungen, das Haus zu verkaufen. Die Schriftstellerin Magdalena Seiger hat in Berlin und Madrid Geschichte studiert. In ihrem poetischen Buch »Am Wasser, das Haus« hat sie die wechselvolle Geschichte der Villa Liebermann erzählt. Wir haben uns an einem windigen Nachmittag Ende März im Garten der Villa getroffen. Ich habe Magdalena Seiger zuerst gefragt, wann sie begonnen hat, sich für das Haus zu interessieren.
Also der Auslöser war tatsächlich ein Besuch genau an diesem Ort, wo wir jetzt gerade den schönen Garten und den Weg zum Wasser betreten. Ich war hier vor Jahren mit Berliner Freunden, haben einen schönen Sommertag zu dritt in diesem Garten verbracht und das war sehr schön. Als ich dann mir die Ausstellung näher angeguckt habe, bin ich auf die Geschichte des Hauses gestoßen, die eben viel mehr war als nur dieses Idyll, das der Maler sich geschaffen hat. Dann durch die Zeitläufe des 20. Jahrhunderts bedingt sehr viele Brüche aufgewiesen hat. Es wurde zwangsverkauft, das war ein Krankenhaus, das war ein Sitz eines Tauchclubs, das stand immer wieder leer und spätestens an der Stelle war ich dann fasziniert eben davon, was sich hier eigentlich alles abgespielt hat und war bei der Frage, was denn bleibt von einem Ort, von einem Gebäude, von einem Garten, wenn die bauliche Gestalt sich verändert, wenn die Menschen nicht mehr da sind, wenn neue kommen, das auf ihre Art beleben und umdefinieren und umbauen. Das habe ich dann über einige Jahre in diesen kleinen Szenen versucht, literarisch irgendwie einzufangen.
Wir stehen jetzt hier im Garten, es sind ganz viele Birken, die stehen. Man hat das Gefühl, es ist wirklich so eine kleine Allee, die angelegt ist. Ich weiß, ich bin vor Jahren an diesem Haus gewesen und natürlich auch im Garten, aber habe überhaupt nicht darüber nachgedacht. Und das ist mir wirklich erst durch Ihr Buch dann auch so aufgegangen, wie viel Mühe und wie viel Gedanken er und sein Freund Alfred Lichtwag, der aus Hamburg kam und dort die Kunsthalle geleitet hatte, aufgewendet haben, wie viele Briefe sie einander geschrieben haben, um dann eigentlich über einen ziemlich langen Zeitraum auch zu beraten, was man wo pflanzt, wo welche Statuen vielleicht gesetzt werden könnten. Der Rodin, der hätte gut hier reingepasst und darüber haben sie dann beratschlagt. Planung ist das Kapitel überschrieben, wo man erstmal eingeführt wird auch und irgendwie so in Liebermanns Denken und seinen Kopf hineinschlüpft. War es auch das erste Kapitel, das Sie geschrieben haben?
Angefangen habe ich wirklich mit einem dieser Zwischenbilder, die ganz kurz sind, fast so wie Langgedichte oder Naturbetrachtungen, weil ich mich erstmal irgendwie diesem Ort annähern wollte. Aber ja, dieses Planungskapitel ist schon recht früh entstanden. Ich habe angefangen natürlich zu recherchieren, weil ich nun mal an diesem Ort hängen geblieben war und mir dachte, ich kann nicht Dinge erfinden, die sich vielleicht anders zugetragen haben. Das heißt, gerade bei der Geschichte der Familie Liebermann war ich dann auch doch zu sehr Historikerin, um einfach mich über Gegebenheiten hinwegzusetzen. Also habe ich angefangen zu lesen und diesen Briefwechsel mit Lichtwag, den habe ich irgendwo entdeckt. Im Anhang einer Dissertation ist der publiziert und ich dachte, naja, ich lese mir Informationen an. Und dann habe ich festgestellt, ich finde Literatur. Also das ist eine so unglaublich schöne Sprache, wie diese beiden älteren Herren da ihre Freundschaft in Briefen pflegen und sich eben wirklich mit einer Akribie und auch einfach einem Detail und Fachwissen, das beachtlich ist, sich vor allem dieser Gartenplanung widmen. Und das ist eben angefangen von der Frage, wo steht eine Skulptur von Rodin, die Liebermann sich sehr gewünscht hätte, die es dann nie gab, bis hin zu, wie kann man beim Schlachthof Blut bekommen, um besser zu düngen. Und dazwischen alle möglichen Fragen von, welcher Farbton blüht im April und mischt sich gut mit einer Ranke, die von oben kommt und direkt im Mai dann ihre Blüten austreibt und so weiter. Also wirklich bis in die feinsten Details und mit einer Sprache, die sehr poetisch ist. Da dachte ich wirklich, diese Art von Briefkultur, das ist auch, ich bin sonst nicht so nostalgisch, aber da hatte ich wirklich den Eindruck, da kriege ich auch Einblick in wirklich eine untergegangene Kultur, die es so nicht mehr gibt. Und deshalb habe ich in diesem Kapitel doch auch sehr viel zitiert.
Dieses Haus hat etwas sehr Schlichtes, Schönes, sehr Starkes. Es gibt eine Stelle, da schreiben sie es, glaube ich, in den Sand gesetzt und es hat Gewicht und das Gewicht drückt und möge der Sand halten. Es gibt auch andere sehr schöne Formulierungen von ihnen, wo sie über die steinerne Hülle für das flüchtige Leben und überhaupt alles Vorübergehende nachdenken und das so festhalten. Dieses Haus ist eben auch zur Fessel geworden. Liebermann ist gestorben 1935. 5 Jahre später war seine Witwe Martha Liebermann gezwungen, das Haus zu verkaufen. Genauso wie das Haus am Pariser Platz und wie alle möglichen Dinge von Wert oder auch persönlichem Erinnerungswert zwangsveräußert werden mussten. Das ist ein schmerzliches Gefühl, was sich einstellt beim Lesen, auch weil sie das, finde ich, sehr gut einfangen, wie sehr er sich beruhigt. Also eigentlich klar sehend, aber doch ablenkt, weil er hier nicht weggehen möchte.
Also es gibt eben ein Kapitel, da erleben wir den alternden Liebermann, Anfang der 30er Jahre. Und das ist tatsächlich das Kapitel, es ist überschrieben mit dem Titel Abschiede, weil ihm auch bewusst ist, dass er von vielem Abschied nimmt als alter Mann. Er nimmt Abschied auf eine Art auch von diesem Ort, aber er nimmt auch Abschied von der ganzen Welt, an die er geglaubt hat. Und mich hat sehr angefasst, auch jetzt beim Vorbereiten der Buchpremiere und der Lesung, welche Art von Aktualität das gerade für mich bekommen hat, dieses Kapitel. Und zwar noch mehr in den letzten Jahren seit der Konzeption des Kapitels bis zur Veröffentlichung noch mal in einem Maß, das ich nicht erwartet hatte und wo ich plötzlich auch eine Aktualität wahrnehme in diesen Anfeindungen, in diesem Wegbrechen von Verlässlichkeiten. Und er hat das ganz schlimme Ende nicht mehr miterlebt, weil er 35 gestorben ist, aber er hat eben diese Anfeindungen als etablierter Professor, Präsident, als einer der Maler, die damals in Deutschland wahrgenommen wurden, verkauft wurden, was zu sagen hatten, als Ehrenbürger von Berlin, wie auch das alles ihn überhaupt nicht geschützt hat und seine Witwe ja dann in einem so existenziellen Maße
bedroht war und sich das Leben genommen hat. Genau. Wir müssen uns ein bisschen wegbewegen von hier, weil es doch windig ist. Ich fand das auch sehr wichtig in einem Kapitel, wo sie aus der Perspektive der Martha Liebermann, die verbittert sich vor Augen führt, wie wenige Menschen 1935 zum Begräbnis ihres Mannes kamen. Akademiepräsident, hochgeehrt. Und dann haben sich vielleicht 40 Menschen versammelt, darunter einige Maler. Und besonders heraussticht dann nochmal Oskar Kokoschka, der auch in einer Zeitung einen Nachruf veröffentlicht hat, eine Würdigung veröffentlicht hat. Und das war gewagt eben. Also das fand ich auch gut zu dokumentieren. Also für alle, die sich mit Liebermann vielleicht noch nicht so befasst haben oder wenig über sein Leben wissen, dass man das auch nochmal ganz klar vor Augen führt.
Ja, dieses Begräbnis war plötzlich ein politisches Statement. Also es gab so Gerüchte, die Teilnahme könnte verboten werden. Das stimmte nicht, aber man musste eben 35 davon ausgehen, dass das beäugt wird und dass es wahrgenommen wird als eine politische Positionierung. Und gerade bei dieser extremen Fallhöhe, als einer, der all diese Titel und Würden trug und der unheimlich gut vernetzt war, muss das wirklich ein Hohn gewesen sein und umgekehrt dann aber umso wichtiger für seine Familie, diejenigen, die dann doch gekommen sind und ihm die Treue gehalten haben, auch als er diese Würden eben von staatlicher Seite längst aberkannt bekommen hatte.
Wir müssen hier ein bisschen vielleicht auch hinter das Haus gehen. Das bläst echt hier drauf und das macht zu viele Geräusche.
Gehen wir doch zu dem schönen Wandbild.
Genau. Das ist auch restauriert worden dann durch den Kulturverein.
Genau.
Wieder.
Genau, ich habe dem eines dieser kleinen poetischen Bilder gewidmet. Das ist gefunden worden tatsächlich im Rahmen der Restaurierung und dann wiederhergestellt, diese kleine Lodra mit dem Wandbild.
Sie schlagen ja in Ihrem Buch wirklich verschiedene Töne an. Wenn wir nochmal bei der Martha Liebermann bleiben, was mir da sehr gefallen hat, ist das, was Sie nennen, das leise, löchrige Reden, dem Sie Ausdruck verleihen. Also wie Ihr verzweifelter Geist immer weniger Halt findet, eigentlich so in der Gegenwart, und sie mit Johanna, die ihr zur Hand geht und hilft, kommuniziert und eigentlich so abgleitet auch in ihre eigene Vorstellungswelt, dann wieder ganz klar ist und weiß, was sie verlassen wird und will, weil sie nicht mehr bereit ist unter diesem Nazi-Regime, das sie ja bedroht und deportieren lassen will, zu leben.
Dieses Martha-Kapitel ist ja insofern ungewöhnlich, als ich ja eigentlich eine Hausbiografie sozusagen schreiben wollte. Also eigentlich alle Szenen hier spielen. Martha Liebermann ist aber in Berlin-Tiergarten, hat sie dann diese letzte Zeit ihres Lebens verbracht und ist im israelischen Krankenhaus dann in den Folgen ihres Suizids, also dieser Suizid hat sich dann hingezogen, aber sie ist dort verstorben. Und trotzdem fand ich diese gewaltsame Übernahme des Hauses, also diesen Zwangsverkauf, und das, was er mit den Menschen gemacht haben muss, fand ich so elementar, dass ich dachte, ich kann die jetzt auch nicht einfach verschwinden lassen. Und sie muss diesen Ort irgendwie mitgenommen haben. Und dann war es sozusagen das Imaginieren in diese alte, irgendwann sterbende oder auf das Sterben zugehende Person, die tatsächlich an nichts mehr Halt findet, eigentlich von dem, was ihr Leben ausgemacht hat. Dann dachte ich, da müssen diese Bilder oder da können sie vielleicht wieder aufgetaucht sein. Und zum Teil sind es ja dann fast traumartige Bilder auch, wo sich dann auch Zeit- und Ortsebenen irgendwie vermischen.
Ja, dieses Haus mitnehmen in gewisser Weise tut das ja auch die Urenkelin, die ein eigenes Kapitel erhält, die Urenkelin Catherine Wilde, die 2006 nach Berlin kommt, eingeladen vom Kulturverein, der die Restaurierung der Villa Liebermann initiiert hat und die Musealisierung auch vorantreibt. Und da stellen Sie sich eine Szene vor, wo die Urenkelin sehr erschöpft von diesem Besuch in Berlin frühmorgens durch den Garten zum Wasser, zum Ufer des Wannsee läuft und sich vorstellt, dass ihre Urgroßmutter, ihre Großmutter, ihre Mutter diesen Weg durch den Garten auf bloßen Füßen vielleicht gelaufen sind im Sommer und sie diese drei Frauen irgendwie in sich trägt und ihren Lauf und sie, die nie hier gewesen war vor ihrer Geburt in Amerika.
Ja, das Kapitel insgesamt stellt ja eher die Frage, gibt es diese Art von Zugehörigkeit bei dieser Familiengeschichte nach Generationen wirklich? Oder ist die nicht eher zugeschrieben von einem Verein, der sich hier jetzt wieder sehr rührig und wichtigerweise um die Familiengeschichte der Liebermanns kümmert? Und man erlebt diese Frau, und das habe ich mir tatsächlich vorgestellt, aber ich dachte, es kann nicht sein, dass sie wirklich nach Hause kommt. Das wäre Kitsch in meinen Augen und ich kann mir das nicht vorstellen. Das heißt, man erlebt sie eigentlich in dem Befremden, dass sie hier gar nicht so richtig hinpasst und alle auch ihre Familienmitglieder viel besser beim Vornamen kennen und mit allen biografischen Details als sie selber. Und diesen einen Moment, den Sie jetzt genannt haben, der schlägt vielleicht doch so eine Brücke. Das ist so der eine gelingende Moment, in dem sich der Wind in ihre Kniekehlen legt und das ist ein Bild, das kommt in dem Martha-Kapitel vor und schafft irgendwie eine Art Querverbindung, wo doch nicht. Es ist natürlich auch so eine kleine Hoffnung, dass auch da es die Momente des Anknüpfens gibt und nicht alles nur durch diese brutale Geschichte zerhackt ist und sich nur noch Fremdheit breit macht. Aber insofern nehme ich das ganz ambivalent wahr.
Ja, das ist ein sehr intimer Moment auch. Und ich fand dieses Kapitel sehr gelungen, weil die ganze Ambivalenz zum Tragen kommt. Also die Frau, die erwartet wird und die das Gefühl hat, sie wird beobachtet und alle kennen das Leben ihrer Vorfahren und insbesondere ihres Urgroßvaters besser als sie selbst. Und man erwartet ständig, dass sie Bezug nimmt auf etwas, was sie ja gar nicht kennenlernen konnte. Ist in einer komplett anderen Welt groß geworden.
Interessanterweise ist sie ja Malerin, lebt in den USA und hat dann hier im Rahmen dieses Besuchs in Berlin in einer Galerie auch ausgestellt. Ja, diese Szene spielt hier und die knüpft vielleicht dann an diese Liebermann-Thematik auch wieder an, zu einem späten Zeitpunkt, während dazwischen ja viele Kapitel lang, und das war eben auch die Realität des Hauses, das Haus ganz anders bespielt und belebt war.
Zum Beispiel durch das Reichspostministerium. Der Wilhelm ohne Sorge ist einer der ältesten Gefährten, glaube ich, oder Mitstreiter Hitlers gewesen. Und den beschreiben sie auch in seiner herrischen Art sehr gut, finde ich auch, wie diese Mädchen, die Spalier stehen oder am Portal ihn empfangen, wie sie deren Physiognomie beschreiben, einfach der Zeit gemäß eben straff und die Brust gereckt und die hellen Haare in der Sonne und die Rocksäume so steif stehend. Also auch seine herablassende Art gegenüber dem jungen Fahrer, dem er zu imponieren droht. Also dieser Geist, der sich in all diesen Gesten ausdrückt, ist sehr, sehr gut eingefangen. Und das fällt schwer, sich vorzustellen, dass die hier waren.
Ja, ist interessant. Das war das Kapitel, mit dem ich mir wirklich am schwersten getan habe. Oder speziell die Figur dieses Reichspostministers. Der ist nicht selber eingezogen, sondern er hat es für die Reichspost als so eine Art Schulungs- und Erholungsheim für Mitarbeiterinnen. Ja, sich war auch sehr stolz darauf, dass ihm das gelungen ist, das für die Reichspost dann zu erhalten. Und ich habe das Kapitel viele Male begonnen und hatte immer den Eindruck, du erfindest einen Klischee-Nazi. Und es hat mir nicht besonders viel Freude gemacht und ich fand es literarisch nicht besonders interessant. Und da bin ich dann wirklich im vorletzten Winter nochmal losgezogen und war in Koblenz im Bundesarchiv, wo sein Nachlass, sein privater Nachlass aufbewahrt wird. Und ich erwartete so eine Nazi-Karriere, die da dokumentiert ist. Und worauf ich aber stieß, war tatsächlich zum einen vor allen Dingen seine ganzen technischen Aufzeichnungen und seine Unzahl von Patenten, die er angemeldet hat. Also er kommt wirklich so richtig vom Fach, war so ein Reichspostelebe zu Kaiserzeiten und hat schon mit 18 sein erstes Fernmeldepatent angemeldet. Also ein Nerd, könnte man sagen, der dann, als eben die politischen Vorzeichen dann auch seinen Gesinnungen entsprachen, richtig Karriere gemacht hat und dann es bis zum Minister geschafft hat. Das Zweite, was ich fand, war sein Scheidungskrieg, nämlich seinen Briefwechsel mit seinem Anwalt, mit dem er, als er sich von seiner zweiten Frau hat scheiden lassen, sehr, sehr selbstgerecht argumentiert, warum er dieses arme 18-jährige Haschall, das er aus Österreich beim Reichsparteitag in Nürnberg mit zu sich als Sekretärin nach Berlin genommen hat, doch nicht jetzt einfach alleine lassen konnte und seine zweite Frau ständig ins Unrecht setzt. Und ich fuhr zurück und hatte aber den Eindruck, jetzt weiß ich genug von ihm als Typen, um dann auch dieses Kapitel schreiben zu können.
Sie hatten ja erwähnt, dass die Zwischenbilder, also zwischen den Kapiteln, die sich auf die ursprünglichen Bewohner des Hauses oder die verschiedenen Vereine oder Institutionen, die Nutzung genommen haben, beziehen. Ich habe ein Kapitel, was ich sehr schön finde, auch was ich mir gelesen wünsche. Vielleicht können wir mal vorne ums Eck gehen, jetzt ja. Hier ums Haus zum Tisch, weil das vielleicht doch einfacher ist, wenn Sie sitzen oder das Buch in die Hand nehmen und lesen. Wir können es auch hier machen, genau. Es war Seite 145. Ich habe es auch, ja, Sie haben es ja auch dabei natürlich.
Zwischenzeiten, die viele Zeit. Eine Schneise geht durch hohes Gras. Jemand, ein Unbefugter, hat hier ein Boot zum Wasser geschleift. An anderer Stelle verschwindet unter hohem Gras die Grenze zum Nachbargrundstück. Spuren von Menschen oder von Füchsen gehen darüber hinweg. Hohes Gras richtet sich auf über den Spuren von Menschen und von Füchsen. Draußen am Zaun steht Sperriges. Was zu sperrig ist, um mitgenommen zu werden oder zu wertlos, verrutscht seit ab und verschwindet mit der Zeit unter Moos. Der Himmel ist veränderlich, manchmal von Stunde zu Stunde. Ein über Nacht zur falschen Jahreszeit gefallener Schnee tropft am Morgen von den Rändern einer Abdeckplane. Das Wasser steht hoch. Das Wasser fällt tief. Das Wasser wirft einen krummen Gürtel aus Stöckchen und Stroh und Algenklumpen und Unrat über die Mauer und zieht sich zurück. Eine aus einem Album ins Gras gefallene Fotografie zeigt anfangs noch einen nicht mehr jungen Herrn vor dem Mailänder Dom. Der helle Strohhut ist das Erste, was an Kontur verliert. Jemand findet im Vorübergehen unter den weggeworfenen Dingen etwas Brauchbares und ist darüber für den Rest des Tages vergnügt. Der Sommerhimmel ist von einem unveränderlichen Blau so hell, dass es beinahe ein Weiß ist. Die Leichteren unter den weggeworfenen Dingen fliegen davon, je leichter, desto weiter. Eine kranke Katze kommt zum Sterben in einen Winkel an der Terrassenmauer. Überm Wasser hängen Vorhänge aus Regen und schieben sich nach links auf eine Gruppe von Buchen zu. Die weggeworfenen Dinge saugen sich voll, werden schwer, lösen sich auf. Das Gras steht hoch. Ein ausgebleichter Plastikbadeschuh liegt in einem ausgebleichten Licht. 5 ausgebleichte Plastikteller und mehrere zertretene Gabeln verraten ein heimlich gefeiertes Fest. Ein ausgebleichtes Katzengerippe liegt in dem Winkel an der Terrassenmauer, bis es von einem Tier davongeschleift wird. Der Himmel ist veränderlich und spült mit seinen Wettern Rillen in den Erdboden. Irgendwann wird einmal wieder jemand den Satz sagen, hier ist es. In den Zwischenzeiten ist das Haus sich selbst überlassen, auf seiner Wanderung von Welt zu Welt.
Das ist auch eine wunderschöne Formulierung, auf seiner Wanderung von Welt zu Welt. Und das sind so viele Welten, die sich hier aneinander gestoßen haben. Ein Bild, was ich auch sehr mag, ist das von den 2 jungen Menschen, die in den 70er Jahren wahrscheinlich hierher ziehen und übernachten wollen und ein verwildertes Terrain finden. Und da beschreiben sie einen jungen Mann, der nur so viel weiß, dass dieses Haus wahrscheinlich reichen Leuten gehört hat und dass er jeden Materialismus ablehnt. Sehr verächtlich, und seine Freundin, und deren Verhältnis ist ja unbestimmt auch, traut sich gar nicht zu sagen, dass sie sich sogar in einem Moment, und erst recht, nachdem sie die Nacht hier verbracht haben auf dem Gelände, unerlaubterweise in früheren Zeiten hier schon mal gewesen zu sein. Also sie fühlt sich verbunden.
Ja, was ich mochte an diesem Kapitel oder an diesem Moment überhaupt, ist, dass er einen Zeitpunkt aufgreift, zu dem dieses Haus leer stand, der Garten verwildert war, es gab diese Zeiten, und wo ich mir vorgestellt habe, es muss die Menschen gegeben haben, die hierher kamen, und es hat ihnen einfach alles nichts gesagt, was jetzt mit Schildern markiert ist, was jetzt bedeutungsschwer ist, weil vielen Liebermann ein Begriff ist und die Villa sich als Ort in die Stadttopographie eingeschrieben hat und so weiter, und das war literarisch ein schöner Moment, da sehr frei zu sein, während ich bei anderen eben den Eindruck hatte, ich muss den historischen Figuren bei aller literarischen Freiheit doch auch gerecht werden. Jetzt huscht hier noch eine Katze durchs Bild.
Genau, da kann man folgen. Die wohnt bestimmt nebenan und spaziert hier rum jetzt.
Ja, und sie möge sich noch lange nicht zum Sterben an die Terrassenmauer begeben.
Ganz genau. Ja. Aber es sieht alles nach Leben aus hier. Also wie viele Blumen waren das? 6.400?
6.640, hat mir die Direktorin im Vorgespräch gesagt, wurden hier gestern oder vorgestern von den Gärtnern eingepflanzt. Überwiegend Frühblüher. Ja. Also ja, es lebt.
Es lebt. Ja. Vielen, vielen Dank.
Danke Ihnen, hat mich sehr gefreut. Danke.
Und das war die 39. Folge von Literamur mit Sigurd Brinkmann und Magdalena Seiger. Ihrem sprachlich außergewöhnlich feinsinnigen Buch wünsche ich viele Übersetzungen. Einen Anfang mache ich mit diesem Podcast, für den ich eine kleine Episode ins Französisch übertragen habe, so wie natürlich auch die Worte von Magdalena Seiger. Bis zur nächsten Ausgabe sage ich bien à vous, gute Lektüren und auf ein neues.